Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Es gibt manchmal schon seltsame Begegnungen, liebe Gemeinde. Gespräche, bei denen man denkt, Moment mal, sollte das jetzt nicht eigentlich umgekehrt sein? Da besuche ich einen schwerkranken Menschen und versuche, ihn zu trösten. Aber wenn ich nach Hause gehe, merke ich, dass in echt ich von ihm getröstet wurde. Oder ich bin Lehrer und diskutiere mit meinen Schülern, natürlich eigentlich mit dem Ziel, dass sie etwas lernen. Aber nach der Stunde merke ich, ich habe heute wieder mal mehr von meinen Schülern gelernt als umgekehrt. Oder, wenn ich so persönlich erzählen darf, in der Oberstufe hatte ich einen richtig guten Religionslehrer. Einen Pfarrer, der ganz in den Schuldienst gegangen war, aber immer noch aus seinem reichen Erfahrungsschatz von vielen Jahren Gemeindepfarramt schöpfen konnte. Wie der von der Bibel erzählt hat und wie er theologische Fragen lebendig machen konnte, das war echt begeisternd. Er war auch mit ein Grund, warum ich dann direkt danach Theologie studiert habe. Ich habe ihn damals geradezu verehrt, was ich von ihm alles erfahren konnte. Und während meines Studiums hat er, mein ehemaliger Lehrer, mich manchmal eingeladen. Wir waren zu zweit, zum Beispiel in einem Restaurant oder auch bei ihm zu Hause, und haben über aktuelle Entwicklungen der universitären Theologie gesprochen. Und da war auf einmal ich es, den er gefragt hat. Er war es, der mich gefragt hat, was es Neues gibt. Und in so vertraulichen Vier-Augen-Gesprächen hat er mir dann auch von seinen Problemen erzählt, von früher im Gemeindepfarramt, was ihm da schwer gefallen ist, und mit der Zeit sogar auch von seinen Zweifeln aus seinem eigenen Glaubensleben oder von den aktuellen Herausforderungen in seiner Familie. Und wisst ihr was? Mein Respekt vor ihm ist dadurch nicht kleiner geworden, dass ich gemerkt habe, der ist ja auch nur ein Mensch. Im Gegenteil. Mein Respekt ist noch größer geworden, weil mein großer, verehrter Lehrer mir so vertraut wurde und mir so nahe gekommen ist und sich mir so geöffnet hat. Und so vertraut möchte auch Gott mit uns sprechen. Und selbstverständlich bleibt er dabei immer noch der allmächtige Gott. Aber er macht sich klein. Er kommt zu uns. Das feiern wir ja nicht nur an Weihnachten, sondern das dürfen wir immer wieder erleben, dass er in unser Leben hineinkommt. Im Evangelium, im Gleichnis von Jesus, haben wir es gerade gehört, Gott lässt sich bitten wie ein Freund. Gott lässt sich nerven, Gott lässt sich erweichen, er verschließt nicht die Ohren vor unseren Anliegen. Mein Lehrer war immer noch mein Lehrer und er war mir in allen Belangen überlegen. Aber er hat mich ernst genommen. Und er hat mit mir auf Augenhöhe gesprochen. Und so geht es heute um eine Geschichte, in der Gott mit Mose so vertraut spricht, dass sich auch da die Rollen fast umkehren, dass wir auch fragen, Moment mal, müsste das nicht eigentlich andersherum sein? Also Mose war auf dem Berg und er hat dort die Gebote empfangen. Währenddessen unten im Tal fertigt Aaron das goldene Kalb an. Das Volk hatte ihn darum gebeten. Und während oben Mose eine ganz intensive Gottesbegegnung hat, tanzen unten die Hebräer wild ums goldene Kalb und verehren dieses Kalb als ihren neuen Gott. An dieser Stelle lese ich jetzt wörtlich den Bibeltext 2. Mose 32. Der Herr redete mit Mose auf dem Berg. Geh, steig hinab. Denn dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast, läuft ins Verderben. Schnell sind sie von dem Weg abgewichen, den ich ihnen gewiesen habe. Sie haben sich ein goldenes Kalb gemacht und es angebetet. Sie haben ihm Opfer dargebracht und gerufen, das sind deine Götter, Israel. Die haben dich aus Ägypten geführt. Weiter sagte der Herr, ich habe mir dieses Volk angesehen. Es ist ein halsstarriges Volk. Jetzt lass mich! Denn ich bin zornig auf dieses Volk und will es vernichten. Aber dich werde ich zu einem großen Volk machen. Mose aber beschwichtigte den Herrn, seinen Gott: Warum, Herr, lässt du dich vom Zorn hinreißen? Es ist doch dein Volk. Du hast es mit großer Kraft und starker Hand aus Ägypten geführt. Warum sollen die Ägypter sagen, in böser Absicht hat er sie herausgeführt. Er wollte sie in den Bergen umbringen und vom Erdboden vernichten. Ändere doch deinen Beschluss, lass ab vom Zorn, hab Mitleid und tu deinem Volk nichts Böses an. Erinnere dich an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denn ihnen hast du mit einem Eid zugesichert: Ich will euch so viele Nachkommen geben, wie Sterne am Himmel sind. Ihnen will ich das ganze Land geben, das ich euch versprochen habe. Sie sollen es für immer besitzen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Volk. Das Böse, das er ihm angedroht hatte, tat er nicht. Liebe Gemeinde, lest ruhig nochmal nach. Da steht: Dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast, läuft ins Verderben. Vers 7. Nochmal, dass wir es alle klar kriegen. Wer sagt das hier zu wem? Dein Volk, das muss ja wohl Mose zu Gott sagen, denn es ist ja Gottes Volk. Das Volk, das du, Gott, aus Ägypten geführt hast. Gott hat es aus Ägypten geführt, wer denn sonst, ist doch klar, oder? Aber jetzt schaut nochmal genau hin und am besten lest ihr auch zu Hause nochmal in eurer bevorzugten Übersetzung nach und stellt nochmal selbst fest, diesen Satz sagt hier Gott zu Mose. Peng, das sitzt, oder? Gott bezeichnet das Volk als Moses Volk. Und Gott sagt: Mose, du hast dieses Volk aus Ägypten geführt. Und es kommt noch dicker, denn Gott sagt jetzt: Ich habe jetzt, also diesmal nicht wörtlich, aber ungefähr, ich habe jetzt echt keine Lust mehr, mich mit diesem Volk rumzuärgern. Und Gott fragt Mose um Erlaubnis, dieses Volk vernichten zu dürfen. Lass mich. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich diesen Abschnitt gelesen habe, immer und immer wieder. Ich dachte, ich bin im falschen Film, ich kapiere es nicht. Aber wirklich, hier tauschen Mose und Gott die Rollen. Also bitte, wer sagt, die Bibel hält keine Überraschung mehr bereit, der soll sich nochmal diese Geschichte durchlesen. Aber so ist unser Gott. Ich meine nicht, dass er zornig wird, sondern dass er mit den Menschen auf Augenhöhe spricht und dass er sich so klein macht, mit ihnen auf die gleiche Ebene begibt und einfach mit Menschen vertraulich spricht, hin und her. Eben Gott macht sich klein, er kommt uns nahe. Also dem Mose ist er hier jedenfalls richtig nahe gekommen. Gott bespricht mit Mose alles. Gott legt sogar das Schicksal des Volkes in Moses Hand. Und wenn Mose jetzt nicht mit Gott geredet hätte, wenn Mose jetzt nicht geantwortet hätte, wenn Mose jetzt nicht für das Volk eingetreten wäre, ich sag's euch, das war eine ganz schön knappe Kiste. Gott wollte das Volk vernichten und Mose hat es hier verhindert. Also wer weiß, wie die Geschichte ausgegangen wäre, wenn Mose nicht gebetet hätte. Wenn Mose in diesem Moment nicht gebetet hätte. Wie oft liegt es wohl ebenso an uns? Wenn wir in einem bestimmten Moment nicht gebetet hätten, wie wäre es dann wohl weitergegangen? Denn Gott lässt mit sich reden. Gott schätzt es, wenn er so vertraut mit uns umgehen kann. Darum hat Gott ja die Menschen überhaupt geschaffen, um mit ihnen in Beziehung leben zu können. Das ist die Sehnsucht Gottes, so vertraut, so unmittelbar mit uns das Leben zu teilen. Im Paradies haben Adam und Eva mit Gott geplaudert wie mit einem Freund. Und mit Mose redet Gott hier wie mit einem Freund. Und Jesus hat die Menschen auch immer eingeladen, sich mit Gott zu unterhalten wie mit einem Freund oder wie mit einem guten, vertrauten Vater. Indem wir mit Gott sprechen, zu ihm beten, aber auch auf ihn hören, wird Glaube lebendig. Glauben heißt ja, eine Beziehung zu Gott zu haben. Und worin besteht denn eine Beziehung eine Freundschaft oder eine Ehe oder von mir aus auch eine Geschäftsbeziehung im Alltag, in dem man miteinander redet, in dem man miteinander kommuniziert. Wenn ich mit meiner Frau den ganzen Tag lang, die ganze Woche lang nicht sprechen würde, dann müsstet ihr euch zu Recht Gedanken darüber machen, wie es mit unserer Ehe aussieht. Und genauso ist es ja mit Gott. Woran zeigt sich denn im Alltag, dass ich an Gott glaube? Daran, dass ich mit ihm rede. Darin besteht die Beziehung, dass ich mit ihm kommuniziere, dass ich zu ihm was sage und dass ich auf ihn höre. So wie in der Ehe, so wie in einer Freundschaft, so wie im Büro, wenn man zusammensitzt. Heute am Sonntag Rogate werden wir daran erinnert, wie wichtig das Gebet ist. Und an der Geschichte mit Gott und Mose auf dem Berg, als unten das goldene Kalb geschmiedet wurde, da sehen wir auch nochmal ganz deutlich, Gebet ist keine Einbahnstraße. Es geht nicht darum, dass nur wir ständig irgendwas zu Gott rufen und dann mal abwarten, ob er irgendwie reagiert. Wenn ja, gut, dann können wir den nächsten Wunsch nachschieben. Wenn nein, dann versuchen wir es halt mal mit was anderem. Nein, Leute, so funktioniert das nicht. Beten heißt, die Beziehung mit Gott pflegen, heißt mit Gott ein Gespräch führen. Beten heißt reden und hören. Beten heißt auch Gott näher kennenlernen. So wie ich einen Menschen näher kennenlerne, wenn ich mich mit ihm unterhalte, ihm etwas sage und gucke, wie er reagiert. Hören und ihm die Chance geben, dass er mich näher kennenlernt, wenn ich darauf reagiere. Was ein Mensch mag oder überhaupt nicht mag, also ein Beispiel, vor kurzem habe ich erfahren, hier im Kloster gibt es eine Person, die überhaupt keine Königsberger Klopse mag und eine Person, deren Lieblingsessen Königsberger Klopse sind. Woher weiß man das denn? Indem man miteinander redet und es so herausfindet. Und so können wir auch fragen, was mag Gott? Und was ist Gott wichtig? Was liegt Gott auf dem Herzen? Und was kann Gott überhaupt nicht leiden? Das lese ich in der Bibel, aber das spüre ich auch, wenn ich mit Gott ins Gespräch komme. Wenn ich Gott zum Beispiel um Versöhnung bitte, dann spüre ich, wie er sich darüber freut, dass das eine gute Bitte war, weil Gott auch Versöhnung am Herzen liegt, weil er ein Gott des Friedens und der Versöhnung ist. Und deswegen wird er dann einen Weg zum Frieden eröffnen, den ich mit seiner Hilfe gehen kann. Umgekehrt, wenn ich Gott darum bitten würde, dass es jemandem schlecht geht, den ich nicht leiden kann, dann müsste ich dabei eigentlich merken, dass es Gott auch nicht so gut dabei geht und dass er mir diesen Wunsch wohl abschlagen wird. Darüber dürfte ich mich jedenfalls nicht wundern. Mit Gott reden wie mit einem Freund, hin und her und ihn dadurch besser kennenlernen. Vielleicht haben manche jetzt ein Problem damit, sich Gott so menschlich vorzustellen. Es ist ja auch höchst merkwürdig, wie Gott hier der Zornige ist und wie Mose der Besonnene ist und ihn beschwichtigt. Mit dem theologischen Fachausdruck heißt so etwas Anthropomorphismus. Das bedeutet Gott in Gestalt eines Menschen. Man stellt sich Gott also sehr, sehr menschlich vor. Und viele sagen, das ist doch eine ganz frühe Stufe in der Religionsgeschichte, dass man sich Gott so vorstellt. So wie sich selbst, nur ein bisschen mächtiger, wie man vielleicht selber auch gerne wäre. Naja, es sollte klar sein, auch hier in diesem Bibeltext, dass Gott nicht wirklich so ist, nicht wirklich wie ein Mensch. Gott ist und bleibt der Allmächtige. Und er bleibt der Unvorstellbare. Und er bleibt der Unverstehbare. Und ein Aspekt, den wir wohl niemals an Gott verstehen werden, ist, warum wir Menschen ihm so wichtig und wertvoll sind, dass er alles tut, um in Beziehung mit uns zu treten. Wir werden es wohl nie verstehen, warum Gott gerade uns Menschen geschaffen hat und uns so geschaffen hat, wie wir nun mal sind. Wir werden es nie verstehen, warum er einen ewigen Bund gerade mit dem Volk Israel geschlossen hat. Und warum er sich immer wieder um die Juden und auch um alle anderen Völker und deswegen auch um uns bemüht. Wir können es einfach nicht verstehen, warum er Mensch geworden ist. Und warum das Kreuz die Art und Weise war, auf die er uns erlöst hat. Wir werden auch nicht verstehen, warum er im Kloster Volkenrode am Werk ist. warum er gerade uns gebrauchen kann, die wir uns hier engagieren, warum er gerade in unserem Leben mit dabei ist. Aber so ist unser Gott. Wir sind ihm wichtig. Und er ist nah bei uns. Und er gibt uns die Kraft, die wir von uns aus niemals hätten. Er möchte mit uns im Gespräch sein. Und daher ist er sich nicht zu schade, dem Mose sein Herz zu offenbaren und zu sagen, es tut mir weh, wenn mein Volk mich für ein Kalb verlässt. Es schmerzt mich und es macht mich wütend. Nein, Gott ist nicht wie ein Mensch. Er lässt sich herab zu uns, damit wir ihn als Gott näher kennenlernen können. Damit wir sein Herz besser verstehen. Damit wir eine Ahnung bekommen, gerade von seiner Größe und von seiner Macht und von seiner Herrlichkeit. Denn in dieser Geschichte ist es doch ganz deutlich, Gott ist ganz anders als ein Kalb. Wie kann man denn ein Kalb anbeten? Da wird ja gerade der Unterschied deutlich zu dem allmächtigen und erhabenen Gott. Aber wir sollen verstehen, wie sehr auch wir Gott oft verletzen mit solch abstrusen Dingen. Wir beten wahrscheinlich kein Kalb an, aber wir machen ähnlich abstruse Dinge, mit denen wir Gott wehtun. Und damit wir staunen über seine Gnade und Barmherzigkeit und damit auch wir seine Vergebung in Anspruch nehmen. Nicht nur mit dem Volk Israel, auch mit uns ist es ja oft eine knappe Kiste. Wenn wir da nicht beten könnten, wenn uns Gott da nicht, auch wenn er manchmal zornig ist, trotzdem immer wieder nahe kommt und wenn er uns nicht gnädig ist, wie wären da wohl schon manche Geschichten in unserem Leben ausgegangen? Also zurück zu diesem Ereignis hier am Berg Sinai. Gott hat ein Problem, deswegen steht das auch so auf dem Liedblatt als Überschrift. Gott hat ein Problem mit diesem Kalb, er hat ein Problem mit dem Verhalten dieses Volkes. Gott ist so enttäuscht und zornig über sein Volk. Und deswegen fordert er Mose heraus mit seinem Problem. Wenn wir ein Problem haben, fordern wir meistens auch andere Menschen damit heraus. Dein Volk, sagt Gott zu Mose. Merkt ihr, wie schlimm das ist? Wenn Gott sein eigenes Volk verleugnet und sagt, hier, es ist dein Volk. Später lässt er den Propheten Hosea sogar seinen Sohn so benennen. Lo Ami auf Hebräisch, das heißt, nicht mein Volk. Aber natürlich nur, um klarzumachen, wie groß die Krise ist, dass sich wirklich etwas ändern muss, dass Gott sich nichts sehnlicher wünscht, als den Bund mit seinem Volk doch wieder zu erneuern, wieder neu zu schließen und dass es selbstverständlich doch auf ewig sein Volk ist und bleibt. Mose bekommt hier einen tiefen Einblick in Gottes Herz, in seinen Schmerz über die abtrünnige Menschheit. Mose darf Gottes Sehnsucht nach den Menschen sehen. Mose weiß, dass Gottes Liebe und Gnade größer sind als sein Zorn. Und daher traut er sich, Gott bei seiner Ehre zu packen. Gerade deswegen, weil Mose weiß, dass Gott Gott ist und bleibt. Deswegen erinnert Mose Gott an seine Verheißung. Du hast doch einen Eid geschworen. Mose hält Gott sein eigenes Wesen vor. Hey, du bist Gott, nicht ich. Du hast das Volk herausgeführt, ich hätte es doch gar nicht gekonnt. Ich bin nur ein Mensch, aber du bist der allmächtige Gott. Und deswegen ist und bleibt es immer noch dein Volk. Du hast es aus Ägypten herausgeführt und deswegen bist du auch dafür zuständig, dass es heil im gelobten Land ankommt. Und Gott, er lässt sich darauf ein. Er kann sich ja nicht selbst verleugnen. Gott ist Gott und Gott ist die Liebe. Gott steht zu seinem Volk. Und Gott steht auch zu dir. Wie sehr du auch Gott enttäuscht hast, er möchte immer noch mit dir auf Augenhöhe reden. Er sehnt sich danach, dass du ihn an seine eigenen Verheißungen erinnerst. Dass du dich an seine Gnade klammerst, auch wenn du davon im Moment nichts spürst. Das können dann die gleichen Worte sein, die du benutzt, die Mose verwendet hat. Hey, du Gott hast doch schon so viel in dieses Volk investiert. Da wirst du es doch jetzt nicht in der Wüste sterben lassen. Erstens sagt Mose das ja. Und deswegen gerne auch bei uns. Du Gott hast dich doch schon so lange, hast mich doch schon so lange auf meinem Lebensweg begleitet. Hast mir immer wieder Kraft gegeben, wo ich nicht weiter wusste. Da wirst du mir doch bitte auch diesmal weiterhelfen. Und Mose betet weiter. Gott, du hast doch einen Ruf zu verlieren. Du bist doch der Gott der kleinen Leute. Du stehst doch auf der Seite der Schwachen. so auch wir. Du hast dich doch verpflichtet, den Versagern beizustehen. Und im Moment bin ich ein Versager, also brauche ich dich jetzt. So dürfen wir beten, wenn wir uns so fühlen. Zweitens. Oder drittens, hier, da sagt Mose, schau doch auf deine eigenen Versprechen. Du bist doch ein Gott, der Wort hält. Wir verlassen uns auf dich, auch diesmal. Was du versprochen hast, das wirst du halten. Deswegen, ich weiß es, dass du nicht anders kannst, denn du bist Gott. Ums Gebet geht's heute. Und Gebet ist viel mehr, als dass wir Gott zu einer Wunscherfüllungsmaschine machen. Gebet ist Beziehung. Gebet ist gelebter Glaube. Und weil wir an einen lebendigen Gott glauben, da sieht diese Beziehung manchmal ganz anders aus, als wir gedacht hätten. Im Gebet werden wir immer wieder Überraschungen erleben, so wie im Gespräch mit Menschen. Da sagen wir, Moment mal, so zeigt sich Gott jetzt mir? Ja, vielleicht manchmal auf ganz seltsame und unerwartete Art. Es gibt immer wieder neue Seiten an Gott zu entdecken. Im Alltag, in unseren Krisen. So spannend ist es, mit Gott unterwegs zu sein. Mein Respekt gegenüber meinem ehemaligen Lehrer wurde nicht weniger, als er sich schwach gezeigt hat. Im Gegenteil. Und manchmal zeigt sich Gott schwach. Manchmal gibt Gott zu, jetzt habe ich ein Problem. Mit dem, was ihr tut, nämlich. Für uns ist das die Chance, dass unsere Beziehung zu Gott noch enger wird. Dass wir noch vertrauter mit ihm werden. Und uns zugleich umso bewusster machen, er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Aber er lebt in Gemeinschaft mit mir. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Volk. Das Böse, das er ihm angedroht hatte, tat er nicht. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.